Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf Messers Schneide. Mein Name ist Julia Riemschneider und mir gegenüber im Darmstädter Podcast-Keller sitzt mir
Felix Riemschneider, hallo.
Gegenüber. Wir heißen euch ganz, ganz herzlich zu der 61. Folge willkommen. Wir haben wieder ein sehr, sehr wichtiges Thema auch heute vorbereitet. Und das passt nämlich auch zu unseren einleitenden Worten. Wir sind beide Ärzte aus Leidenschaft und es gibt wieder einiges, über das wir heute reden müssen.
Vielen Dank für diese wunderschöne Einleitung, liebe Julia. Wunderschön war auch unser Feedback zur letzten Folge. Und zwar ging es ja in der letzten Episode um das gute alte Rauchen, egal ob mit der Vape oder mit der Zigarette. Spoiler ist nicht gesund, also nicht machen. Aber wer es noch nicht gehört hat, kann ja nochmal reinhören. Und ist anscheinend sehr gut angekommen, denn wir hatten relativ hohe Abrufzahlen im Verhältnis für unseren bescheidenen kleinen Podcast hier. Also ist uns positiv aufgefallen. Und auch so, dass wir das erwähnenswert fanden und bedanken uns für alle, die sich die Folge angehört haben und auch diese Woche wieder eingeschaltet haben. Gut, dann geht es direkt rüber zu unserem Newsblog. Und zwar ist auch wieder viel passiert, worüber wir natürlich auch berichten möchten. Und zwar passend auch zum letzten Podcast geht es auch nochmal in der Bundesregierung bzw. im Bundesrat ums Thema Rauchen. Und zwar hat der Bundesrat da am 26.09. ein, sage ich mal, positives Signal gesendet und eine Gesetzesvorlage befürwortet oder eine Gesetzesänderung würde er befürworten, wo das Rauchen im Auto, wenn Kinder oder Schwangere mitfahren, verboten werden würde. Ich finde das sehr gut. Es gab allerdings diese Beschlüsse schon mal 2022 und 2023. Da ist das nicht durchgekommen, wird aber prinzipiell von der Gesundheitsministerin und auch vom Automobilclub ADAC unterstützt. Und ja, ich weiß nicht, woran das liegt, aber macht es doch einfach mal. Wäre doch einfach eine schöne Sache. Und außerdem ging es auch nochmal darum, dass im Transplantationsrecht auch der Bundesrat begrüßen würde, wenn es doch nochmal einen Vorschlag oder einen Gesetzentwurf geben würde für die Widerspruchslösung bei der Organspende. Wen das nochmal interessiert, Folge 36 Organspende oder Folge 46 der Organhandel.
Beides sehr wichtige Themen, genauso wie die Apothekenreform. Auch die haben wir erst ganz kürzlich in unserer Folge 56 thematisiert. Vom 16. bis 18. September hat der Deutsche Apothekentag stattgefunden und hier zu Gast war auch unsere aktuelle Bundesgesundheitsministerin und viele andere Spitzenvertreter, die eben die geplanten Reformen diskutiert haben. Unter anderem ging es auch darum, dass den Apothekerinnen und Apothekern mehr Kompetenzen zugestanden werden sollen. Wir erinnern uns zum Beispiel das Impfen von Totimpfstoffen oder auch die Überlegung, dass man niederschwellig bekannten PatientInnen mit zum Beispiel chronischen Erkrankungen, die regelmäßig in der Apotheke sind, auch Medikamente ohne Rezept ausgeben darf. Und da ging es wohl sehr, sehr hitzig zu. Das wurde von Nicht-Apothekerinnen und Apothekern wenig begrüßt und es gab jetzt mittlerweile sogar einen offenen Brief von verschiedenen ÄrztInnenverbänden an die Bundesgesundheitsministerin, der da lautete: Wir bitten Sie eindringlich, diese Pläne zu überdenken. Der Wille zur Stärkung der Apotheken darf nicht dazu führen, dass Aufgaben an Apotheken ausgelagert werden, die originär ärztlicher Qualifikation unterstehen. Ja, wir fanden es ja eigentlich ganz gut. Hört doch noch mal rein, sonst in Folge 56. Wir sind gespannt, wie es da weitergeht und halten euch auf dem Laufenden.
Ansonsten gibt es ja bekanntermaßen diverse Löcher im Bundeshaushalt und natürlich auch große im Bereich der Krankenhaus und der Pflege und im pflegerischen Bereich. Und da wurde jetzt mal eine neue Idee auf den Plan gebracht. Am 28.09. schrieb darüber die Tagesschau. Und zwar soll das Milliardenloch in der Pflegeversicherung einfach dadurch geschlossen werden, dass Pflegegrad 1 gestrichen wird. Und das war ein Vorschlag von der CDU und der ist auf ein gemischtes Feedback gestoßen. Nochmal ganz kurz, worum soll es gehen? Es gibt ja 5 Pflegegrade in Deutschland, 1 bis 5. Und Pflegegrad 1 per se sichert jetzt noch keine großen Leistungen zu. Aber was halt seit dieser Reform 2017 eingeführt wurde, ist es zum Beispiel, wenn du Pflegegrad 1 bekommst, hast du den Anspruch drauf, wenn du zum Beispiel deine Wohnung behindertengerecht oder barrierefrei umbaust, dass du da Zuschüsse bekommst. Was natürlich wieder eine Form von Prävention ist, ne, für den Fall X. Das dann schon alles bereit ist. Das betrifft in Deutschland dann 863.000 Menschen mittlerweile. Das sind ja Leute, die halt schon Erkrankungen haben, die jetzt aber noch nicht so schwerwiegend sind. Und die SPD hat auch direkt gesagt, sie möchte das nicht unterstützen. Und auch viele Sozialverbände haben das stark kritisiert. Ich finde den Vorschlag bescheuert, muss ich sagen. Da muss man sich lieber überlegen, wie man das, den Pflegegrad wieder reformiert, wenn das jetzt so nicht passt. Aber am Ende die Leistung wegzunehmen und den Leuten, die Leute damit ins offene Messer laufen zu lassen, I don't like.
Gut. Aber gutes Stichwort, Thema Prävention. Im weitesten Sinne geht es heute auch darum in unserer heutigen Folge.
Bevor wir jetzt in den Main-Part reingehen, müssen wir seit langer Zeit mal wieder eine kleine Triggerwarnung an dieser Stelle platzieren. Und zwar geht es heute ja wieder um mentale Gesundheit und wir sprechen natürlich im weitesten Sinne auch über psychisch belastende Situationen und Ereignisse im Krankenhaus, die auch im Interview zum Teil am Rande thematisiert werden. Also, wenn es dir da draußen jetzt gerade nicht gut geht, dann überleg dir, ob du dir die Folge heute anhörst oder sie vielleicht mit jemandem zusammen geschützt anhörst, mit dem du dann auch danach und über deine Erlebnisse reden kannst. Ansonsten platzieren wir wie immer auch Hilfsangebote mit Telefonnummern in der Folge. Ich werde das nochmal verlinken in den Kapitelmarken, da kannst du auch nochmal in den Shownotes sonst diese Telefonnummern dir raussuchen und dir Hilfe suchen.
Wir eröffnen das Ganze mal mit einem Auszug einer Studie, die bereits 2016 veröffentlicht wurde und da heißt es: Jedes Jahr sind rund 30% aller Erwachsenen in Deutschland von einer psychischen Erkrankung betroffen. Und dazu gehört jetzt nicht unbedingt gleich die große Depression oder die posttraumatische Belastungsstörung, sondern einfach auch akute Probleme, wie zum Beispiel eine akute Belastungsreaktion. Und deswegen dreht sich in unserer heutigen Folge wieder alles um das Thema Erste Hilfe. Und es geht vor allem um eine ganz spezielle Form der Ersten Hilfe, nämlich heute die Erste Hilfe für mentale Gesundheit. Irgendwie ist es in voller Munde, aber auf der anderen Seite tut sich gerade in Krankenhäusern hierzulande wenig. Gerade im Gesundheitssystem könnte man ja eigentlich meinen, dass extrem darauf geachtet wird, wie Mitarbeitenden Unterstützung in akuten Belastungssituationen widerfährt. Aber wir haben auch schon häufiger die Erfahrung gemacht, Pustekuchen. In Folge 19, ist schon ein bisschen länger her, sind wir auch mal drauf eingegangen, dass ja leider gerade Ärztinnen und Ärzte sehr vulnerable Berufsgruppe oder eine sehr vulnerable Berufsgruppe im Hinblick auf die Erkrankung an Sucht, posttraumatischen Belastungsstörungen oder eben auch Depressionen sind. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass man ja gerade im Hinblick auf die Entstehung am Arbeitsplatz und dass man vor allem gerade in akuten Situationen hilft und einfach mal ein offenes Ohr vielleicht auch für den einen oder anderen hat. Neben einem ganzen Sack voll Informationen haben wir dann auch noch ein tolles Interview für euch mit Frau Dr. Hieders und Frau Schwärzel aus dem Klinikum Darmstadt, die davon berichten, wie sie an ihrem eigenen Krankenhaus eben ein psychosoziales Unterstützungsmodell etabliert haben und wie eben alle am Ende davon profitieren.
Das klingt ja schon mal sehr interessant, Julia. Das macht Lust auf mehr. Mal sehen, was jetzt hier noch so kommt in der Folge. Aber vorher werfen wir erstmal noch einen kurzen Blick auf die Zahlen und warum sich psychosoziale Unterstützung im Allgemeinen auch wirtschaftlich lohnt. Hier gibt es erstmal ein paar allgemeine Zahlen im Hinblick auf die Zunahme an psychischen Erkrankungen und deren ökonomische Folgen. Und zwar ist es aus gesundheitsökonomischer Sicht so, oder es zeigt sich, dass häufig nicht bei Akutereignissen bleibt, sondern dass sich dauerhaft Symptome manifestieren können. Dies wird gerade deutlich im Rahmen von vermehrten Krankschreibungen oder auch von steigenden Krankenhauskosten oder Krankenkassenkosten, sollte man sagen. Hierzu möchten wir einmal einen Auszug aus den Basisdaten über die psychischen Erkrankungen der DGPPN oder auch Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde von 2024 anschauen. Da gibt es einmal direkte Kosten, also Kosten, die im Gesundheitswesen unmittelbar aufgrund von psychischen Erkrankungen entstehen. Die beliefen sich im Jahr 2020 auf 56 Milliarden Euro. Das ist sehr hoch. Und zum Vergleich nochmal von letzter Woche oder vor zwei Wochen. 66 Milliarden Euro pro Jahr ist es fürs Rauchen. Also das ist ungefähr die gleiche Größenordnung. Das waren ja auch 15%, also ein bisschen weniger, aber sehr viel. Und sie sind natürlich in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Psychische Erkrankungen machen hier nämlich mittlerweile dann 13% der gesamten Krankheitskosten aus. Nur Krankheiten der Kreislaufsysteme verursachen hier, wenn wir es je nach, wie man es halt kategorisiert, höhere Kosten. Im Jahr 2022 wurden 14% der Arbeitsunfähigkeitstage durch eine psychische Erkrankung verursacht, also auch ein sehr hoher Ausfall. Die Dauer der Krankschreibung aufgrund von psychischer Erkrankung lag 2020 durchschnittlich bei 48 Tagen und damit durchschnittlich 5 Tage mehr als noch im Vorerfassungszeitraum 2019. Psychische Erkrankungen waren 2023 mit 42% auch der häufigste Grund für eine Frühverrentung. Also auch da, ne, ist einfach häufig dann der Weg nicht mehr wieder in den Job zurück, wenn man halt krank war, sondern auch aus dem Job heraus und dann in die Arbeitsunfähigkeit für immer. In Analysen der Krankenkassendaten zeigen sich Hinweise auf eine überdurchschnittliche Zunahme von Fehlzeiten aufgrund von psychischen Erkrankungen im Vergleich zum Zeitraum vor der Pandemie und die Gesamtkosten aufgrund von psychischen Erkrankungen inklusive direkter Kosten für die medizinische Versorgung und Sozialleistungen sowie die indirekten Kosten, zum Beispiel durch Produktivitätseinbußen und halt wirtschaftlichen Verlust, werden für Deutschland auf 147 Milliarden Euro pro Jahr geschätzt. Und das entspricht vom Bruttoinlandsprodukt 4,8%. Im Vergleich nochmal, Rauchen waren 2%. Das heißt, da ist es zwar nicht so teuer, wenn man einen Psychiatergang hat, aber es ist umso teurer für die Wirtschaft in Deutschland. Das ist ja immer wichtig. Das haben wir doch gelernt vom Friedrich Merz.
Ja, weil es immer so bagatellisiert wird. Ich denke, man kann daran schon festmachen, Prävention lohnt sich einfach auch. Ja, ne?
Auf jeden Fall. Und guck mal, da haben wir schon 6,8% Bruttoinlandsprodukt raus, wenn wir von den letzten zwei Folgen. Also,
das haben wir ja mal ganz schön aufgedeckt.
Da muss man ja gar nichts anderes reformieren. Nee. Spaß.
Naja. Aber ich finde, wenn man sich solche Zahlen vor Augen führt und sieht, was das eigentlich für eine Auswirkung ja global gesehen jetzt hat, muss man ja ganz klar sagen, ist es schon krass, dass eigentlich wenig Forschung auf dem Gebiet betrieben wird, gerade bei einer Berufsgruppe, wo man ja wirklich weiß, okay, hey, die sind sehr anfällig für psychische Erkrankungen. Wie gesagt, hört euch uns gerne nochmal unsere Folge 19 dazu an. Spannend fand ich gerade bei der Recherche, dass es wenig Studien generell um so den mentalen Gesundheitsstatus gibt bei Medizinerinnen. Ne? Also in Pflegeberufen ist es schon häufig mal erhoben worden, ne? Bei Medizinerinnen eher wenig. Aber tatsächlich gab es eine aktuelle Studie, die Anfang des Jahres von der WHO europäisch zur Teilnahme aufgerufen hatte. Eigentlich war die Datenerhebung bis Februar diesen Jahres gelaufen. Eine Auswertung gibt es leider noch nicht. Also ich habe zumindest nichts gefunden, aber das finde ich sehr spannend, dass da ja auf jeden Fall auch schon das Bewusstsein herrscht, dass das ein Problem sein könnte und was getan werden muss.
Können wir dann zu gegebenem Punkt vielleicht nochmal updaten.
Ja. Wie gesagt, wir wollen in der heutigen Folge nicht auf die psychischen Erkrankungen an sich bei Ärztinnen und Ärzten eingehen, dass wir sehr vulnerable einfach dafür sind. Das steht außer Frage. Aber was auch noch zusätzlich immer mehr an Bedeutung gewinnt, ist das Phänomen Second Victim.
Was ich auch vorher noch nie gehört hatte.
Ja, ist ein relativ neuer Begriff, gibt es erst seit ungefähr 25 Jahren und ist deswegen wahrscheinlich auch nicht in unserem Lieblingswörterbuch, dem Pscheirembel, vermerkt. Deswegen haben wir aber uns trotzdem mal schlau gemacht und präsentieren euch jetzt hier mal die Definition dazu. Unvorhergesehene Zwischenfälle in der Patientenversorgung können erhebliche Folgen haben. Albert W. Wu hat im Jahr 2000 erstmals den Begriff Second Victim für das Gesundheitspersonal eingeführt, das durch einen begangenen Fehler selbst traumatisiert wird. Scott und weitere haben den Begriff 2009 auch auf andere traumatisierende Ereignisse und Berufsgruppen erweitert. Und 2022 erst einigte man sich international im sogenannten ERNST, das sind Experten des European Researchers Network Working on Second Victims, auf eine neue internationale Definition des Begriffs. Und die lautet wie folgt: Ein Second Victim kann auch ohne tatsächlichen Fehler auftreten, schon alleine das Bewusstsein der Verantwortung können Gefühle von Schuld, Scham oder Selbstzweifel aufkommen und Belastungsreaktionen und Störungen auslösen. Mögliche Folgen können sein: Konzentrationsstörung, innere Unruhe, Schlafstörung, depressive Verstimmung, Wiedererleben der Situation sowie Unsicherheit, Ängstlichkeit bis hin zu Handlungsunfähigkeit.
Vielleicht hier noch ein kurzes Beispiel dafür, weil ich fand es auch nicht so einfach, mir das vorzustellen. Und zwar ist mir jetzt gerade was eingefallen, was gestern bei mir im Krankenhaus passiert ist. Und zwar ein Patient kam, der hatte eine Prothese von einem Bauchaortenaneurysma, also eine Aussackung von der großen Bauchschlagader. Und da kam es dazu, dass es zu einer undichten Stelle gekommen ist. Und der musste dann natürlich notfallmäßig in ein großes Krankenhaus verlegt werden und ist dann am Ende auch gestorben. Die Kollegin, die den halt behandelt hat bei uns im Krankenhaus, die hat dann halt danach sich wieder, also hat gesagt, sie konnte dann nicht schlafen und hat sich halt noch Gedanken gemacht, was mit dem Patienten passiert ist und so weiter. Und das ist dann, am Ende hat sie nichts falsch gemacht. Und sie hat jetzt auch nichts groß mit dem Patienten zu tun gehabt, außer dass sie den schnell verlegt hat. Aber sie ist dann dadurch ja zum Second Victim geworden. Ja, und das war jetzt einfach ein Beispiel, was mir gerade gut gepasst hat.
Ja, also ich glaube, wir alle haben damit schon mal Erfahrung gemacht und ich glaube, man hat auch schon häufiger mal diese Symptome gezeigt nach irgendwie einem anstrengenden Arbeitstag oder einer belastenden Situation, aber ordnet das vielleicht gar nicht unbedingt so ein. Ja. Deswegen ist umso wichtiger, dass wir diese Folge heute machen, damit wir einfach auch die Awareness dafür bekommen und dafür sensibilisieren. Ne? Weil ich glaube, das kann man nicht oft genug sagen. Was ich auch spannend fand bei der Recherche, was ich vorher auch noch nicht wusste, ist nämlich eigentlich, dass so ein Phänomen auch als Arbeitsunfall beziehungsweise im Rettungsdienst ist es als wie Berufskrankheit vermerkt, melden kann. Ne? Und das ist seit 2023 sogar schon der Fall. Was bedeutet das? Letztendlich, wenn einem sowas widerfährt, ne, und man dann langfristig psychische Folgeschäden hat, dann kommt dafür die Unfallkasse zu tragen. Ne? Also zum Beispiel, wenn man nach Psychotherapie machen muss, geht es dann eigentlich über die gesetzliche Unfallversicherung. Ist ein wichtiger Kostenpunkt. Ne?
Auf jeden Fall.
Die Frage ist nun, wir haben es schon gehört, es ist ein Phänomen, das kommt vor, wahrscheinlich auch nicht so selten, Studien laufen ja noch. Aber gibt es denn Möglichkeiten, dass man halt Erste Hilfe auch am Arbeitsplatz zum Beispiel etablieren kann, um eben Menschen in solchen belastenden Situationen und Zuständen mehr Achtsamkeit zu schenken und auch vor allem schwerwiegenderen Erkrankungen, die daraus resultieren können, vorzubeugen?
Die gute Nachricht an der Stelle ist, es gibt schon einige Angebote, die im Umgang mit belastenden Ereignissen helfen oder sogar auch Menschen schulen können, die dann helfen können. Und wir schauen uns mal ein paar gute Beispiele dafür an. Und zwar zusammenfassend gibt es drei Sachen, die wir gefunden haben, und zwar einmal die PSU Helpline. Und zwar handelt es sich hierbei um ein flächendeckendes telefonisches Angebot, was sich an Mitarbeitende und Führungskräfte im Gesundheitssystem richtet. Das Unterstützungsangebot bei besonderen Belastungssituationen und schwerwiegenden Ereignissen und bietet eben geschulte Kollegen an, die dann vertrauliche Gespräche mit den Betroffenen führen können. Hier arbeiten, oder das ist halt das Besondere und es soll auch sozusagen, das ist auch das Wichtige daran, hier arbeiten dann in kollegialer Unterstützung ausgebildete sogenannte Peers, der Begriff wird uns heute noch häufiger begegnen, also Leute, die selber in dem Bereich gearbeitet haben, also PflegerInnen oder ÄrztInnen. Und bei welchen Themen kann man das dann anwenden, diese PSU-Hotline? Im Endeffekt halt für Bewältigungsstrategien und Stressreduktion bei Erschöpfung und wo man Unterstützungsbedarf braucht, bei Konfrontationen mit schwerwiegenden Ereignissen und den eben daraus resultierenden Belastungssymptomen. Und dann außerdem noch bei Leuten, die unterstützen und halt selber dadurch belastet sind. Erreichbar sind die täglich unter der Telefonnummer 0800 911 912 von 9 bis 21 Uhr.
Super Angebot, muss man ganz ehrlich sagen. Was wir später auch nochmal raushören werden, ist, dass diese Telefonnummer jetzt auch nicht nur zum Beispiel dafür da ist, wenn dir etwas super Schlimmes gerade auf der Arbeit akut passiert, sondern einfach auch für Dinge, die dich einfach belasten, genau, auf der Arbeit beschäftigen und dich zum Beispiel auch an der Arbeit hindern, ne?
Ja.
Dass du so performen kannst wie sonst auch, um dich zu beraten.
Ja, also zum Beispiel auch bei Konfliktsituationen am Arbeitsplatz generell.
Beispiel.
Ja. Also dann gibt es noch das Netzwerk PSNV, das psychosoziale Netzwerk für Notfallversorgung. Und zwar bieten die auch nochmal psychosoziale Unterstützung an, und zwar begleiten und unterstützen die Menschen aus Professionen im Einsatzwesen und in der Klinik, die halt im beruflichen Alltag mit Grenzsituationen des Lebens konfrontiert werden und sich dadurch überfordert und belastet fühlen. Und die bieten dann folgende Sachen an, also im Bedarfsfall einen geschützten Rahmen, die hören zu, vertraulich und wertfrei, die bieten Entlastung und Stabilisierung und geben Orientierung zum gesundheitsförderlichen Umgang mit der beruflichen Belastung. Die kann man am Ende des Tages am besten über die Homepage kontaktieren und über die E-Mail-Adresse, die ich jetzt auch nochmal nennen werde, und zwar beratung@netzwerk-psnv.de. Da habe ich jetzt keine persönlichen Erfahrungen mitgemacht.
Ja, nee, also ich kenne es tatsächlich aus dem Rettungsdienst. Dafür wurde es, glaube ich, ursprünglich mal etabliert und ist gerade für diese präklinische akute Notfallversorgung eben da. Aber wie gesagt, Angebot sonst auch, zumindest niederschwelliger Kontakt, falls,
ja,
also in welcher Lebenslage auch immer einem was medizinische Problematik passiert.
Eine ähnliche Richtung geht dann auch noch die sogenannte KIT, also das Kriseninterventionsteam, was mal initial vom ASB, also vom Arbeiter-Samariter-Bund, in Bayern ins Leben gerufen wurde. Und zwar war damals der Anlass, um dieses KIT halt ins Leben zu rufen, ein schwerer Verkehrsunfall von einer Straßenbahn, bei dem ein Kind getötet wurde und dann am Ende die unverletzten Eltern ohne fachliche Betreuung an der Einsatzstelle zurückgeblieben sind. Und da hat dann der Rettungsassistent und Diakon Andreas Müller-Zyran damals zum Anlass genommen, das war 1994 in deinem Geburtstag, kurz 6 Tage vor deiner Geburt, das halt weltweit erste Kriseninterventionsteam zu gründen, um dann halt in solchen Situationen organisiert auftreten und dieser Situation begegnen zu können. Und zwar sind es hier am Ende speziell geschulte Einsatzkräfte, meist halt aus dem Rettungsdienst, die dann zeitnah durch die Leitstelle alarmiert werden und dann halt ganz akut in der Situation frühzeitig zum Einsatzort gerufen werden, um dann dort zu intervenieren oder intervenieren zu können.
Ja, also man merkt schon, finde ich, gerade an der Vorstellung der verschiedenen Anlaufstellen und Beratungsstellen, dieses Problem existiert präklinisch schon viel, viel länger, oder das Bewusstsein für dieses Problem, ja, vor allem, und dass man dafür Hilfe etablieren muss. Also es ist natürlich immer schwierig, alles ins Krankenhaus zu übertragen, aber man arbeitet daran.
Muss es versuchen.
Genau. Jetzt haben wir ja viel vor allem darüber gesprochen, was medizinisches Personal betrifft. Es geht aber auch noch weiter und es gibt auch noch andere Anlaufstellen für alle, die sich tatsächlich auch dafür interessieren, mentale Erste Hilfe zu leisten oder eben auf Englisch Mental Health First Aid, also MHFA. Und das ist ein Projekt, was initial 2000 in Australien ins Leben gerufen wurde durch den Professor Tony, in Anführungszeichen Anthony Jorm. Jorm, ich weiß gar nicht, was ausspricht.
Alles gut.
Oh Gott. Naja. Der ist
bestimmt nicht zu, von daher ist egal.
Wer weiß.
Ja.
Und der hat als bekannter Forscher auf diesem Gebiet für Früherkennung von psychischen Störungen zusammen mit seiner Frau Betty Kirchner, die ihres Zeichen Krankenschwester ist, dieses Projekt ins Leben gerufen. Und mittlerweile ist dieses Programm weltweit in 40 verschiedenen Ländern aktiv und verbreitet. Und witzigerweise als Sidefact, diese Idee entstand natürlich beim Gassigehen.
Sport machen.
Nee, beim Gassigehen.
Ja, ich weiß,
beim Gassigang mit dem Hund.
Ja, was da steht.
Ja, aber das fand ich immer ganz spannend, ja, weil ich mir auch immer denke, so ein Haustier ist sehr wohltuend. Naja, anyways, auf jeden Fall sind die dabei, alle Menschen, die Interesse eigentlich daran haben, sich in solchen belastenden Situationen schulen zu lassen oder für solche belastenden Situationen schulen zu lassen, wie für körperliche Erste Hilfe eben auch mentale Erste Hilfe leisten zu können. Es gibt unterschiedliche Kurse, zum einen für Erwachsene, zum anderen auch gerade nochmal speziell für Kinder und Jugendliche. Und dieses Programm wurde auch schon 2015 zum Beispiel von Michelle Obama mal in einer Rede erwähnt und anerkannt und ihre Wichtigkeit nochmal ins Bewusstsein aller Zuhörer gerufen. Was beinhaltet letztendlich so ein Kurs, wenn man den macht? Er soll natürlich vor allem Laien, die gar keine Ahnung davon haben, was eben solche belastenden Situationen sind und was vor allem auch die Anzeichen sein können, wenn einem was Schlimmes widerfährt, zu sensibilisieren. Dass man das frühzeitig erkennt und vor allem, dass man dann lernt, wie frage ich nach, wie kann ich gut zuhören. Das, denke ich mal, auch eine Tätigkeit, die nicht selbstverständlich ist. Man denkt immer, klar, ich kann irgendwie mit jedem reden oder, aber ich denke, das ist schon ganz, ganz wichtig, auch einfach mal zum Beispiel nichts zu sagen.
Klar.
Ja. Und ja.
Das fällt mir besonders schwer.
Ja. Aber genau dafür ist dieser Kurs da. Er zeigt eben die Red Flags auf und wann vielleicht auch dann mal der Zeitpunkt ist, zu intervenieren und vielleicht auch auf professionelle Hilfe zu verweisen. So, wir haben jetzt schon gehört, es gibt telefonische, professionelle Hilfsangebote. Es gibt die Möglichkeit, sich als Laie schulen zu lassen. Und wenn man jetzt diese beiden Sachen noch kombinieren würde, klingt das ja eigentlich schon nach der perfekten Lösung für unser Problem, nämlich mentale Gesundheit gerade in akuten Belastungssituationen auch im Krankenhaus zu wahren. Gerade die Bayern machen es vor und die haben sogenannte Peergruppen etabliert. Zusammen mit PSU Akut e.V. haben sie ein Konzept abgestimmt auf Verhaltens- und Verhältnisprävention ins Leben gerufen. Bei dem Leitgedanken ist der Peer, Felix hat es ja eben schon mal erwähnt, eine kollegiale Krisenbegleitung letztendlich und vermitteln somit niederschwellige Gesprächsangebote zur primären, sekundären und auch tertiären Prävention am Ende des Tages. Sie sollen aufmerksam sein, wenn Mitarbeitenden schwerwiegende Ereignisse widerfahren und sich damit konfrontiert sehen und letztendlich einfach mal nachfragen, das Gespräch suchen, sich vielleicht auch nochmal erkundigen im Nachhinein und somit eben frühzeitig dabei helfen, dass Betroffene gesund bleiben und wenn es dann doch mal mehr Hilfe bedarf, auch das zu kommunizieren und zu vermitteln oder bei der Vermittlung zu helfen. Es gibt tatsächlich auch schon einige Studien jetzt dazu und insgesamt in Bayern wurden 26 Krankenhäuser mit diesem Peer-Support-System ausgestattet. Stand April 24 und allein im Klinikum Augsburg zum Beispiel gab es in knapp 2 Jahren ungefähr 100 Vermittlungen durch diese Peer-Person. Also man sieht schon, der Bedarf ist da und dass man daran arbeitet, wird dadurch mehr als deutlich. Auch in Hessen haben wir einige wenige Angebote an Krankenhäusern gefunden und gerade eines dieser wenigen Angebote ist tatsächlich im Klinikum Darmstadt vor einigen Jahren ins Leben gerufen worden. Mit einem ähnlichen Programm. Wir freuen uns umso mehr, dass wir zwei der Initiatoren heute für unser Interview gewinnen konnten. Und ich würde sagen, wir gehen rein. Dann nochmal hallo und herzlich willkommen in unserem Interview heute zu der psychosozialen Unterstützung. Uns gegenüber sitzen jetzt aktuell die Frau Schwärzel und die Frau Dr. Hieders aus dem Klinikum Darmstadt und werden uns ein wenig was zu ihrem psychosozialen Unterstützungsmodell an der Klinik berichten. Vielen Dank fürs Mitmachen erstmal an dieser Stelle.
Dankeschön.
Ich glaube, für unsere Zuhörer, die Sie jetzt noch nicht kennenlernen konnten, wäre es ganz interessant, erstmal zu wissen, mit wem wir heute hier reden. Vielleicht in ein paar Worten etwas zu Ihrer Person und was Sie hier am Klinikum machen.
Ja, mein Name ist Christine Hieders. Ich bin Internistin, Nephrologin und habe die Zusatzbezeichnung klinische Akut- und Notfallmedizin und bin leitende Oberärztin in der zentralen Notaufnahme am Klinikum Darmstadt. Wir sind ein Maximalversorger, sehen knapp 50.000 Patienten, Patientinnen im Jahr und haben sehr viel zu tun.
Das glaube ich.
Ja, mein Name ist Lotte Schwärzel. Ich bin von Hause aus Gesundheits- und Krankenpflegerin und habe dann auf meinem beruflichen Werdegang noch ein paar Stationen besucht und bin auch Psychologin, Psychologie studiert. Ja, und bin ans Klinikum Darmstadt gekommen, weil hier eine Stabsstelle ausgeschrieben war, die hieß noch Arbeitspsychologie und ich bin in der Arbeitspsychologie groß geworden. Und ja, so bin ich hierher gekommen und jetzt leite ich hier die Stabsstelle für Organisations- und Führungskräfteentwicklung. Zuhörer fragen sich jetzt vielleicht, was hat das mit psychosozialer Unterstützung zu tun? Ich bin absolut dankbar dafür, dass ich von der Geschäftsführung die Möglichkeit bekommen habe, diese Stabsstelle aufzubauen, weil sich hinter dieser Stabsstelle ein Team von Psychologinnen versteckt, die auch explizit die Mitarbeitenden im Blick haben und wir im Grunde genommen ausschließlich die Mitarbeitenden begleiten, die Führungskräfte begleiten in der Entwicklung ihrer Organisationseinheiten. Aber eben auch bei, ich sag mal, psychischen Belastungen, zum Beispiel über die Gefährdungsbeurteilung. Ja, das ist das, was ich hier mache. Bin dankbar um mein Team. Vielleicht noch eine Besonderheit. Zu uns gehört auch der psychologische Dienst auf der Intensivstation. Ich habe zwei Kolleginnen, die unsere Intensivstationen begleiten und da Mitarbeitenden im Blick haben, aber eben auch die Patienten und die Angehörigen. Da sind wir einfach total dankbar, dass wir diese Ressource haben. Genau. Das mache ich hier am Klinikum, leite diese Stabsstelle, bin also für alles verantwortlich und bin dankbar um mein Team.
Also das klingt wirklich wunderbar und es ist auch wirklich schön zu hören, wie an dem Krankenhaus hier wirklich die Awareness für das Thema mentale Gesundheit anscheinend herrscht für jedermann. Mhm. Interessant wäre jetzt zu wissen, wie habt ihr es denn geschafft, hier wirklich ein ganzes Projekt aus dem Boden zu stampfen, wo man sagen kann, okay, hier, wir haben Anlaufstellen für alle unsere Mitarbeiter in belastenden Situationen. Wir wollen verhindern, dass wirklich Krankheiten auf psychischer Ebene entstehen.
Das ist eine gute Frage. Die ist auch gar nicht so einfach zu beantworten, weil wir sozusagen auf ganz viele Bausteine setzen. Auf der einen Seite ist uns fachlich total wichtig, den präventiven Gedanken zu tragen und dass wir uns vor allem um die Arbeitssituation der Mitarbeitenden kümmern. Also ich kann so viele Stressmanagement-Seminare anbieten, wie ich will. Wenn ich an den Ursachen des Stresses nicht rangehe, dann ja, ist es nicht sehr wirksam. Das heißt, dass wir eben über die Analyse der Arbeitssituation in den Einheiten, in den Kliniken, in den Teams einfach schauen, was ist da, was belastend, subjektiv belastend erlebt wird von den Mitarbeitenden, also von den Ärzten und den Pflegekräften und gehen dann wirklich in die Arbeit rein, in die Gestaltung der Arbeit. Also unser Anspruch ist, die Arbeit gesund zu gestalten und das machen wir mit den Teams und den Führungskräften. Das ist der eine Baustein. Das ist der organisationsentwicklerische Anteil unserer Arbeit. Dann haben wir noch einen wichtigen Baustein, das ist eine externe Mitarbeitendenberatung. Das heißt, wir haben ein System etabliert, man nennt es Employee Assistance Program. Da haben wir einen Dienstleister, der sozusagen von extern allen Mitarbeitenden zur Seite steht, 24/7, können die bei einer Hotline anrufen und den Mitarbeitenden stehen dann im Zweifel 5 probatorische Sitzungen zu, wo sie ihr Problem bearbeiten können. Das kostet viel Geld, aber der Klinik ist es wert. Da sind wir auch sehr dankbar, weil ich mich da sehr diskret und anonym auch hinwenden kann, ohne dass der Arbeitgeber was davon erfährt.
An dieser Möglichkeit habe ich selbst persönlich schon mal teilgenommen. Es ging um die Pflege meiner Eltern, die beide hochbetagt sind. Und ich brauchte einfach Informationen über die Möglichkeit zu pflegen, über Pflegezeit, über unbezahlten Urlaub, wenn das schlechter wird. Also über diese ganzen Dinge, über die ich überhaupt nicht Bescheid wusste als Ärztin. Und ich bin da extrem gut beraten worden. Und die haben auch nochmal angerufen, ob das alles geklappt hat. Also das ist schon gut, dass man so eine externe Anlaufstelle hat, die man nicht im Krankenhaus selber, wo jeder jeden kennt, besprechen muss.
Mhm. Genau. Ja, dann haben wir noch andere Bausteine, die sozusagen auf die psychische Gesundheit unserer Mitarbeitenden einzahlen. Einmal das betriebliche Gesundheitsmanagement, wo wir auch viele Seminare anbieten. Das läuft auch über unsere Stabsstelle. Auch da sind wir in der Verantwortung. Wir kümmern uns auch darum, wenn Mitarbeitende möglicherweise hochbelastet sind und deswegen krank sind, weil auch wir aus unserer Stabsstelle heraus das betriebliche Eingliederungsmanagement im Haus verantworten und wirklich jeden Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, die länger krank waren, einfach auf dem Weg begleiten. Und das machen bei uns die Psychologen. Das ist auch, glaube ich, nicht selbstverständlich. Und darüber haben wir einfach auch einen engen Draht zu den Mitarbeitern und können da einfach, sind gut im Kontakt und wissen auch so, wo drückt eigentlich der Schuh. Das ist ein weiterer Baustein. Und mit diesem Blick für die mentale Gesundheit war auch irgendwann klar, wir brauchen noch mehr für diese Krisenfälle, die wir hier als Maximalversorger natürlich immer wieder erleben. Ich komme gerade aus einer Schulung. Wir haben heute gerade ein Schulungsmodul abgeschlossen, wo wir wieder 18 kollegiale KrisenbegleiterInnen ausgebildet haben. Und heute war so der Konsens, die Menschen, die hier ins Haus kommen, sind in einer Ausnahmesituation. Die begleiten wir in ihren Ausnahmesituationen. Aber wir haben auch den Anspruch, uns als Kollegen in diesen Ausnahmesituationen auch zu begleiten.
Wow, also da steckt ja viel mehr dahinter, als es von außen erstmal zu sein scheint. Und auch wirklich stark, wie man ja in vielen Bereichen einfach unterstützt wird. Ne? Also nicht nur in diesen Notfallsituationen, um die es sich ja heute hauptsächlich dreht, sondern auch tatsächlich in belastenden Lebenssituationen. Ne? Also das ist echt toll. Wir zoomen jetzt noch einmal rein in die akuten Belastungssituationen. Mhm. Da haben wir schon viel gehört, auch über Telefonnummern, die ja für die Allgemeinheit zur Verfügung stehen. Aber hier habt ihr ja wirklich nochmal das Auge auf den persönlichen Kontakt und auch das umeinander kümmern. Wie sieht das genau hier aus strukturell am Klinikum?
Von der Struktur her haben wir uns an dem Modell des Critical Incident Stress Managements orientiert. Uns war es ein Anliegen, hier ein Peer-Support-System einzuführen, weil uns klar war, dass wir hier keine Struktur etablieren können, die sozusagen zusätzliche Stellen benötigt, weil wir einfach kein Personal haben und das auch schwierig ist in der Umsetzung. Deswegen haben wir auf ein System gesetzt, was sich ja in der Praxis, in der Präklinik bewährt hat, dass wir die Experten und Expertinnen der Arbeit, nämlich die Kollegen, schulen, wie sie in diesen Extremereignissen füreinander da sind, weil eine Krisenintervention, die ich anrufen muss, die ist im Zweifel nicht da, die muss ich erst anrufen. Und uns war es wichtig, eben unser Team, ich rede jetzt vom gesamten Klinikum, uns zu befähigen, wie wir füreinander da sein können bei sehr herausfordernden, sehr emotionalen Ereignissen, bei Krisen. Und das war sozusagen der Anlass zu überlegen, okay, wie können wir ein Peer-Support-System, wie es es auch gibt, hier in der Klinik einführen, und haben uns da viele Gedanken gemacht, weil wir ein großes Haus sind, die Christine hat es gerade gesagt, aus der Maximalversorgung, sehr komplex, sehr groß. Und wir haben uns dann erstmal fokussiert auf die kritischen Bereiche. In unserer Fantasie ist es einfach so gewesen, die Notaufnahme ist der Bereich, da kommen die Patienten ins Haus. Die Intensivstationen sind der Bereich, wo die Menschen, die kritisch krank sind, auch behandelt werden. Genauso wie der OP für uns ein Bereich ist, wo es immer wieder zu kritischen Situationen kommt und eben aber auch die Geburtshilfe. Und wir haben gesagt, wir fangen da erstmal an.
Wie viele Mitarbeitenden haben Sie denn jetzt eigentlich mittlerweile geschult, die dann als Peer-Person agieren?
In diesen Bereichen, die ich gerade aufgezählt habe, sind wir jetzt ungefähr 30. Mit Blick auf die Gesamtmitarbeitendenzahl ist es noch nicht viel, aber wir haben uns auf den Weg gemacht und wir sind, glaube ich, alle so Hands-on-Menschen und haben gesagt, wir fangen jetzt einfach an. Sonst zerreden wir das Ganze und kommen nie an. Und wir haben jetzt das erste Mal alleine unsere Mitarbeitenden geschult. Wir haben uns im Verlauf von extern schulen lassen. Wir haben uns mit der Unfallkasse Hessen zusammengetan. Wir haben die gefragt als unseren zuständigen Unfallversicherungsträger, hey, wir haben vor, ein Peer-Support-System einzuführen. Könnt ihr uns da unterstützen, auch fachlich? Wie kann da eine Kooperation aussehen? Und haben da eng mit der Präventionsabteilung zusammengearbeitet und hatten dann die Chance, von extern uns schulen zu lassen als Multiplikatoren. Einmal die Ebene, wir sind ja Psychologen bei uns im Team, das ist die Ebene der psychosozialen Fachkräfte, so nennen wir das. Im Critical Incident Stress Management sagt man die Mental Health Professionals. Diese Ebene ist ganz wichtig als Second Level Support. Wir haben uns schulen lassen, gemeinsam mit den kollegialen Krisenbegleitern, und da ist die Christine bei uns auf den Plan gekommen. Als leitende Oberärztin der Notaufnahme war es uns ganz wichtig, sie auch damit einzubinden. So haben wir uns auf den Weg gemacht. Mit der externen Schulung haben wir uns schulen lassen mit dem Ziel, dann alleine weiterschulen zu können, weil wir damit viel handlungsfähiger sind und nicht auch von Geld abhängig sind, was von außen irgendwie zugesteuert werden muss oder wo wir teure Trainer bezahlen müssen, sondern wir machen das aus eigenen Reihen und dadurch hat es eine schöne Atmosphäre, wie ich heute wieder in der Schulung erfahren dürfte.
Super, ja.
Und wir haben das so versucht, dass praktisch jeder aus seiner Abteilung für seine Abteilung zuständig ist. Also dass es in jeder Abteilung jemanden gibt, ein oder zwei oder drei, ärztlich, pflegerisch, die dann eben als kollegiale Krisenbegleiter ansprechbar sind für das eigene Team. Im Notfall natürlich auch für andere Teams. Wenn das jetzt was Größeres wäre, dann würde man auch angefragt, kannst du mal kommen oder kannst du mal mit dem oder dem sprechen. Dass wir einfach ein gutes Netzwerk haben, aber auch unmittelbar zur Verfügung stehen können und nicht erstmal, wie Lotte sagt, irgendwo anrufen müssen, morgen um 8 Uhr ist dann der Termin. Nein, haben wir eine schwierige Situation, dann ist sofort jemand zur Stelle. Das ist so unsere Idee davon.
Was ich auch sehr schön im Vorgespräch fand, war ja diese plakative Aussage, du bist die Mutti der Notaufnahme. Ich finde es einen ganz schönen Gedanken, weil ich glaube, irgendwo selber anzurufen ist schon nochmal eine Überwindung. Im Gegensatz dazu, wenn man weiß, es gibt eine Person, die im Zweifelsfall vielleicht auch meine Sorgen von sich aus erkennt und auf mich mal zukommt. Und also ich auch habe es auch aus eigener Erfahrung schon erlebt, es tut sehr gut, wenn einfach mal jemand nachfragt, so hey, wie geht's dir? Also warum auch immer, was das mit einem macht, aber es tut gut in dieser Situation.
Ich muss gerade lachen, weil wir haben uns natürlich auch gefragt, wer sind denn die richtigen Personen für diese Rollen? Und wie sprechen wir die an und wie identifizieren wir die? Und im Grunde genommen suchen wir auch auf eine gewisse Art und Weise Social Butterflies, also Menschen, die im Team vernetzt sind, die das Vertrauen des Teams genießen, die eine hohe soziale Kompetenz von sich aus schon mitbringen. Und mit der Frage sind wir an die Leitung gegangen, haben gesagt, wer in eurem Team fällt euch ein? An wen würden sich die Menschen in der Krise wenden? Und das war sozusagen das erste Auswahlkriterium. Und wir haben natürlich dann noch mit den Leuten auch nochmal geschärft, ne? Ist das das Richtige für euch? Aber und das finde ich auch so bezeichnend. Und da sind wir eben auch auf Christine gekommen, auf Menschen, die solche Rollen einfach leben, ohne dass sie ihnen zugesprochen wurden. Entweder bin ich die Mutti der Notaufnahme oder ich bin es nicht. Ja, so.
Als Lotte mich gefragt hat, habe ich gedacht, also ich bin ja Internistin und das kann ich auch gut und ich bin auch eine gute Ärztin, aber so Psycho, das ist eigentlich überhaupt nicht mein Ding im Sinne von professionell so zu arbeiten. Also Küchenpsychologie, gut, aber alles andere ist mir einfach, hätte mein Intellekt überstiegen. Und mir war gar nicht klar, dass diese Schulung etwas ganz anderes beinhaltet. Also wir hatten, glaube ich, 8 Schulungstage oder 4x2 Einheiten. Und dann ist es, wir sind ja immer so Problem, ne? Wir wollen, da ist ein Problem, das wollen wir lösen. So, da kommt einer, der hat das und das, das muss gelöst werden. Aber da ging es letztendlich gar nicht drum in der Schulung, dass wir Probleme lösen, sondern es ging einfach darum, dass man sich zurücknimmt und dem anderen Raum gibt und fragt, wie geht es dir? Was brauchst du jetzt? Was kann ich für dich tun? Was möchtest du jetzt gerne machen? Und das ist für mich als jemanden, der sehr aktiv ist und sehr auch proaktiv und sehr lebhaft, war das wirklich eine ganz große Erleuchtung, dass man auch anders agieren kann und dass es auch funktioniert.
Mhm. Was ich auch spannend finde, ich hatte eine Studie gesehen aus Mannheim, glaube ich, wo es auch darum ging, dass gerade Menschen, die sich zu Peer-Personen ja schulen lassen, extrem von dieser Schulung profitieren. Also in dem Sinne eben auch besser oder anders mit belastenden Situationen umzugehen. Hast du da den Eindruck auch, dass das in der Richtung, also dir einen anderen Blick auf solche Situationen gegeben hat und dass du mittlerweile anders reagierst, als du es früher getan hast?
Also ich bin ja schon etwas älter, auch wenn es vielleicht nicht so aussieht. Und ich bin schon sehr lange im Beruf. Ich mache seit über 35 Jahren Medizin und habe 2 Kinder und versorge meine Eltern. Also ich bin quasi schon in meinem Standing relativ gesettelt. Und ich habe auch immer gelernt zu fragen. Ich bin im Ärztinnenbund aktiv. Wir haben ein großes Netzwerk. Wir haben Kollegen, die machen Psychotherapie. Also ich habe immer schon gelernt, einfach andere Menschen zu fragen, wenn ich was brauche oder wenn ich was nicht kann. Der größte Benefit war Lotte in diesem Setting, weil man einfach gelernt hat, dass man hier im Haus auf andere Menschen zurückgreifen kann. Und wir sind ja so ein bisschen Einzelkämpfer und das ist gar nicht erforderlich, dass weder in der Medizin, wo wir es ja gar nicht sein können, also Notaufnahme ist ja immer Teamarbeit maximal, als auch in dieser psychosozialen Situation können wir auf jemanden zurückgreifen. Das habe ich gelernt und das hat mir noch mal ein bisschen Kraft gegeben oder Rückhalt gegeben, einfach das nicht alleine durchstehen zu müssen. Also auch die Sorgen um die anderen nicht alleine durchstehen zu müssen.
Schöner Gedanke.
Mhm. Ja. Ich würde gerne was dazu sagen, ist mir ganz wichtig. Ein großer Teil der Schulung besteht schon auch aus dem Thema Selbstfürsorge und Selbstsorge. Und was uns auch ein Anliegen ist und was so ein Peer-Support mit sich bringt, ist, dass wir damit die Menschen, die diese wertvolle Arbeit machen, sensibilisieren dafür, dass mentale Gesundheit eine Rolle spielt, dass man trotz aller Erfahrung und Kompetenz auch ehrlich betroffen sein darf. Und dass auch hartgesottene Notfallmediziner an ihre Grenzen kommen und dass es sein darf. Und es eher darum geht, wie greifen wir das dann auf und wie können wir dann Unterstützung bieten. Aber da erstmal sozusagen hinzukommen, das besprechbar zu machen, das ist Teil der Schulung. Dass es akute Belastungsreaktionen gibt und dass die total normal sind, dass aber der Umstand, in dem wir da kommen, die Situation, die ist nicht normal. Es ist nicht normal, wenn solche schwierigen, ganz extremen Ereignisse passieren. Das ist nicht normal, aber die Reaktion darauf ist total normal. Und im Grunde genommen können wir sagen, es ist auch gut, wenn unser Körper so reagiert, dann wissen wir, dass alles in Ordnung ist. Und dann geht's drum, wie können wir unterstützen, das, was wir da fühlen und was da mit uns passiert und das, was wir erlebt haben. Weil wir sind ja, mal angenommen, da passiert ein Unfall, die Menschen kommen in die Klinik, wir sind ja nicht am Unfall beteiligt gewesen, wir sind ja kein, also um nochmal auch auf dieses Second-Victim-Phänomen hinzukommen, das ist ja dann, wir sind ja in der zweiten Reihe, wir sehen Bilder, die wir nicht loswerden, wir riechen Gerüche, die wir nicht mehr loswerden, wir werden mit Konstellationen konfrontiert, die uns begleiten und unsere Aufgabe ist es, im Team eine Hilfestellung und ein Angebot zu machen, diese Ereignisse gut zu integrieren, gut zu verarbeiten, weil dann haben wir eine Chance, dass wir es verarbeitet haben. Ich sage immer, wir werden diese Ereignisse nicht mehr los, die gehören ab dann zum Leben. Die Frage ist, wie wir es für uns einordnen können. Und das ist im Grunde genommen das, was wir in so einer Schulung auch machen. Und deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass es nicht nur den anderen nutzt, sondern allen, die diese Schulung auch machen, dass sie dadurch einfach auch nochmal Strategien entwickeln können, mit solchen Ereignissen in der Praxis selber besser umgehen zu können oder anders umgehen zu können.
Weil du es gerade angesprochen hattest, ich denke auch, das ist immer noch ein riesiges Problem, gerade bei Medizinerinnen und Medizinern, dass man dieses Eingeständnis von Schwäche und ich glaube gerade auch von, fühle mich akut belastet oder überfordert und ich muss mich vielleicht einfach mal rausnehmen, dass das viel zu wenig einfach auf Verständnis stößt bei Kolleginnen und Kollegen. Also so ging es mir zumindest immer, als ich noch im Krankenhaus gearbeitet habe. Deswegen super, dass man hier wirklich auch diese Awareness einfach schaffen kann. Vielleicht nochmal kurzer Side-Fact, da hatten wir eben auch ja drüber gesprochen. Ich finde das vor allem auch spannend, wenn man drüber nachdenkt, man ist im Krankenhaus diesen Gefahren ausgesetzt und eigentlich ist es auch, wenn einem sowas passiert, gerade die Folgen davon als Arbeitsunfall anzuerkennen. Das hatten wir eben schon mal besprochen gehabt. Vielleicht da nochmal kurz ein Satz dazu, was es eben auch für die weitere Behandlung bedeuten kann, eben bei medizinischem Personal.
Das ist uns auch ganz wichtig, dass auch im Haus diese Botschaft ankommt, auch bei den Kräften. Ich kann einen Arbeitsunfall erleiden als Mitarbeiter, Mitarbeiterin im Haus. In der Regel ist es die Stichverletzung oder irgendwie die Schnittwunde oder ich bin umgeknickt oder ich bin gestürzt. Ja, es gibt ja eine Definition von Arbeitsunfällen und im Grunde genommen ist ein Arbeitsunfall alles das, was von außen auf uns einwirkt und zu einer Verletzung führt. Automatisch heißt es auch alles, was von außen an auf unsere Psyche einwirkt und uns verletzt, kann ein Arbeitsunfall sein. Jetzt ist es so, bei der Psyche ist es ein bisschen kompliziert, nicht wirklich, aber anders. Bei der Schnittverletzung sehe ich die Wunde, die wird dann genäht und damit ist gut und dann wird es eingetragen und gemeldet, wenn ich auch noch vielleicht krank bin deswegen und bin über die Unfallversicherung abgesichert. Bei der Psyche ist es anders. Wir haben ja die akute Belastungsreaktion, die ist ja ganz normal. Hat ja noch keinen pathologischen Wert, da bin ich ja auch nicht krank. Und es kann aber sein, dass im zeitlichen Verlauf von 4 bis 6 Wochen ein Trauma sich bemerkbar macht, was auch behandlungsbedürftig ist. Das können wir aber in der Akutsituation noch gar nicht wissen, weil es ja darauf ankommt, welche Mechanismen werden aktiviert, wie verarbeitet derjenige oder diejenige das Ereignis. Und deswegen ist es uns ganz wichtig, auch in der Schulung darauf hinzuweisen, dass diese Extremereignisse und überhaupt diese herausfordernden Situationen im Zweifel auch ein Arbeitsunfall sind. Und wir beraten an der Stelle und stellen es den Mitarbeitern natürlich auch frei, das anzuzeigen. Ob es meldepflichtig ist, entscheidet dann sozusagen, wie es weitergeht. Aber das ist total wichtig. Und das ist ein Teil dieses dieser Systematik, dass wir hier sensibilisieren und aufklären.
Ich musste ja gerade an die Situation denken von einem Bahnfahrer, wo sich jemand vor den Zug wirft. Und da ist ja ganz normal. Also ich habe es jetzt auch ein bisschen mitbekommen in dem Krankenhaus, wo ich jetzt gearbeitet habe. Das ist ja ganz häufig Leute kommen, die zum Beispiel als Lokführer oder so eine Extremsituation erleben und die dann auch gezielt von ihrem Arbeitgeber dann zum Beispiel dann in die Psychiatrie halt geschickt werden, um dann behandelt zu werden. Und ich finde, gerade bei uns ist ja genauso, also blöd gesagt, als Arzt oder als jetzt Chirurg aus meiner Perspektive, man erlebt ja auch solche Extremsituationen mit extremen Leid und extrem, wie auch immer, Verletzungen. Und da muss das halt auch, denke ich, einfach normalisiert werden. Und das ist ja genau das, was du gerade gesagt hast. Und das muss halt auch erstmal in die Köpfe rein. Ne? Das müssen die Leute erstmal verstehen, dass da eine Anlaufstelle gibt.
Wie ist es denn jetzt bei den Mitarbeitern hier im Haus? Seitdem es es gibt, wird es denn gut angenommen und genutzt? Was ist da so euer Gefühl? Wie ist die Resonanz?
Also in extremen Situationen wird es auf jeden Fall genutzt und zwar innerhalb von Sekunden. Da reicht ein Anruf. Und dann wird organisiert, wer macht was, wer kommt wohin. Das funktioniert wirklich gut. Wo es nicht immer gut funktionieren kann, wenn es so latente Sachen sind, also wenn sich jemand irgendwie schlecht behandelt fühlt oder was erlebt hat, von dem man nicht drüber sprechen möchte und das kommt dann irgendwie ein, zwei Wochen später raus, dann muss man sich neu sortieren. Aber wenn wir akute Situationen haben, dann funktioniert es innerhalb von Sekunden.
Ich glaube, dass, also wir machen die Erfahrung, dass es gut angenommen wird. Wir freuen uns auch immer, wenn wir nichts hören. Das ist ein Indikator dafür, dass zumindest nichts Dramatisches passiert ist. Was wir aber feststellen im Austausch mit den Kollegen und Kolleginnen, die wir geschult haben, es finden auch ganz viele Tür- und Angelgespräche statt, die wir so gar nicht erfassen, wo wir auch kein direktes Feedback bekommen und eigentlich brauchen wir das auch gar nicht, weil das ist ja das Ziel, dass sich in den Köpfen der Menschen was verändert, Dinge besprechbar werden und dann wird das irgendwann, und das ist meine kühne Hoffnung, die ich da habe, umso mehr Menschen wir schulen in diesem Haus, umso klarer wird es und umso selbstverständlicher wird es. Und dass wir dann nur noch bei diesen Extremereignissen wirklich auch gebraucht werden. Genau, ich glaube, insgesamt, ihr habt ja vorhin gefragt, welche Bausteine haben wir, merken wir, dass es sehr, sehr gut genutzt wird und da eine gute Resonanz ist und wir auch auf viel Dankbarkeit stoßen. Und ja.
Die Hoffnung ist ja auch, quasi im Vorfeld schon zu verhindern, dass es zu extremer Situation kommt. Also Beispiel Notaufnahme, Triage, Patienten, die schwierig sind, Angehörige, die schwierig sind, dass wir quasi vorher schon deeskalieren. Wenn die Triagekraft sagt, also das ist mir jetzt alles zu viel, dann kommen wir oder ich komme, wenn ich da bin oder ein anderer Kollege und dann wird einfach schon vor Ort versucht, die Situation irgendwie hinzukriegen und zu meistern und die Kollegen und Kolleginnen oder den Kollegen, der betroffen ist, aus der Schusslinie zu nehmen, damit erst gar nicht was aufkommt. Also dass man quasi schon präventiv, wie Lotte vorhin sagte, auf der untersten Ebene agiert, damit man nicht in eine Situation kommt, wo jemand nachdrücklich geschädigt oder beeinträchtigt sein kann.
Mir fällt dazu auch noch ein, zum Beispiel nach einer Reanimation, was ja so ein klassisches Extremereignis, sage ich mal, ist für viele Beteiligte, weil es ja auch alle betreffen kann im Krankenhaus zu jedem Zeitpunkt. Mhm. Und in Frankfurt sollte es immer ein Debriefing geben auch danach, wo es natürlich eher dann darum ging, inhaltlich und so weiter, wie es gelaufen. Aber da wäre es ja eigentlich auch perfekt, muss man sagen, in so einem Moment auch mal über die, wie geht es jetzt denn mit der Situation? Weil da sind ja dann wirklich manchmal vom, blöd gesagt, Bettenschieber bis zum Oberarzt kann da jeder ja beteiligt sein. Ich weiß nicht, wie wird es bei euch gehandhabt?
Oder? Also wir machen einen regelhaften Debriefing. Ja. Wir versuchen es zumindest regelhaft. Manchmal ist die Anästhesie schon weg und muss dann wiederkommen. Das ist ja im Schockraum, wenn man akut reagieren muss, ein bisschen schwierig. Ja. Aber was wir zumindest immer machen in der Notaufnahme, wir haben ja auch manchmal sterbende Patienten, die dürfen sterben. Dann haben wir FSJler da, Praktikanten, die kriegen das mit, die sehen das. Wir nehmen die immer mit. Wir sagen, ist es alles okay bei euch? Und manche sagen auch, nee, ich möchte jetzt da reingehen, ich möchte bei dem Menschen bleiben, ich möchte den begleiten. Und also wir kümmern uns wirklich in solchen Situationen schon um die Kollegen und Kolleginnen. Das Gleiche ist es, wenn wir Reanimationen haben, die wir im Verlauf einstellen, was ja auch passiert, wenn jemand schon lange reanimiert wurde und wir sehen, es wird sich nicht mehr zum Guten wenden, dann besprechen wir im Team, dann sagen wir, wir würden jetzt noch einen Zyklus machen, dann hören wir auf, wir machen Rhythmuskontrolle, dann würden wir einstellen, seid ihr alle damit einverstanden, hat jemand Einwände, sieht es jemand anders, damit man auch das ganze Team mitnimmt. Also wenn man das in der Situation schon zusammen meistert, dann ist es in der Regel nachher gar nicht mehr so schwierig zu debriefen, weil einfach alle mitgenommen werden. Aber das gerade mit unseren jüngeren FSJ-Praktikanten, Schülerpraktikantinnen, PJlerinnen, PJlern, die muss man wirklich immer sehr reinnehmen und sagen, alles okay, kommst du zurecht? Und das reicht meistens auch schon.
Mhm. Zum Debriefing würde ich gerne noch was sagen. Das ist im Grunde genommen der erste Schritt einer psychosozialen Unterstützung bei extremen Ereignissen. Ein gutes Debriefing kann schon ganz viel Klarheit schaffen und ganz viel Verbundenheit schaffen. Und wir bieten dann neben den Einzelgesprächen, die über die kollegialen KrisenbegleiterInnen laufen oder auch über uns als Psychologen, bieten wir dann in der Folge auch in der Systematik, die das Critical Incident Stress Management ja auch vorgibt, eben dann auch nochmal Gruppennachsorgen an, wenn sie erforderlich sind. Das haben wir zum Glück nicht so häufig, aber das hatten wir schon. Und die können auch als sehr wertvoll, werden die auch erachtet, weil wir da die Menschen mit zeitlichem Abstand, das ist uns ganz wichtig, mit zeitlichem Abstand in einem geschützten Rahmen nochmal zusammenbringen, wo Fragen geklärt werden, wo wir gucken, wie geht's ihnen damit, was brauchen die auch voneinander und wo herrscht vielleicht auch einfach noch Unklarheit. Ja, wir sind ja, die Behandlungsteams sind ja auch sehr heterogen besetzt zum Teil aus verschiedenen Fachabteilungen und das nochmal zusammenzubringen, ist am Ende auch nochmal ein wichtiger Baustein an der Stelle, den wir über das System, was wir eingeführt haben, eben auch begleiten.
Ich finde das wirklich bewundernswert, dass das also hier so ein fester Bestandteil ist. Ich hatte, wie gesagt, letztens auch mal so eine Situation gehabt vom Rettungsdienst, wo wir dann auch eine Woche später nochmal so ein Debriefing gemacht hatten. Und was ich halt so schlimm eigentlich daran, also es war sowieso grausam natürlich, aber was ich eigentlich die schlimmste Erkenntnis in dieser Situation fand, war, alle, die vom Rettungsdienst waren oder von der Leitstelle waren, die hatten alle schon in der Zwischenzeit von dieser einen Woche interne Debriefings gehabt. Alle Ärztinnen, die anwesend gewesen sind, haben Rotz und Wasser geheult. Ne? Keiner hatte irgendjemand, mit dem man drüber reden konnte. Also professionell, klar, unter Kollegen natürlich. Aber jeder hat gemeint, so, ich habe an meinem Krankenhaus sowas nicht. Also ich habe mich jetzt hier eine Woche durchgeschleppt. Es war toll, dass es überhaupt sowas gegeben hatte. Aber man hat einfach gemerkt, das fehlt. Ne? Also das muss ich echt sagen. Und das ist auch der Moment gewesen, wo ich wirklich sage, wir brauchen das flächendeckend, wir brauchen das an großen Häusern, wir brauchen das überall, wo diese schlimmen Schicksale leider Gottes passieren und wir halt auch selbst davon angegriffen sein können. Ja.
Ja, also vielleicht da auch nochmal ganz kurze Randbemerkung. Idealerweise gibt es, wir nennen es ja Debriefing im Krankenhaus, direkt nach dem, zum Beispiel nach dem Schockraum ein Debriefing. Und dann idealerweise würde ein Diffusing stattfinden, das eigentlich so nach einigen Stunden nochmal, wo man nochmal alle zusammentrommelt, wo man schon ein bisschen Abstand hat, aber mit allen gemeinsam dieses Ereignis nochmal bespricht. Ich stelle mir manchmal vor, in der Notaufnahme passieren so viele Dinge gleichzeitig, dass das gar nicht mehr möglich ist. Diese Konstrukte und Systeme kommen aus der Präklinik. Da habe ich einen Einsatz mit einem Einsatzteam, da gibt es ein Einsatzende und das kann ich strukturiert nachbesprechen. Das ist in der Klinik so gar nicht umsetzbar. Deswegen versuchen wir hoffen immer drauf, dass ihr die Möglichkeit habt, diese Debriefings zu machen und dass wir dann, wenn notwendig, auch gerne nochmal für eine Gruppennachsorge zur Verfügung stehen. Aber da zeigt sich eben das, was sich im Rettungsdienst bewährt hat, können wir nicht eins zu eins in die Klinik übertragen. Wir beschäftigen uns damit ganz vielen Psychologen aus anderen Häusern tatsächlich über dieses Divi-Netzwerk. Wie schaffen wir es, diese bewährten Strukturen aus der Präklinik jetzt auf den klinischen Kontext zu übertragen? Und das ist eine spannende Arbeit. Da sind wir auch froh, dass wir daran teilhaben dürfen, weil unser Haus natürlich davon profitiert. Aber es ist gar nicht so einfach, das in den Alltags- oder in den Arbeitsalltag einzubauen.
Also wir hatten kürzlich eine belastende Situation in der Notaufnahme und alle waren geschockt, aber der Laden läuft ja weiter. Also man kann ja nicht einfach zumachen und sagen, wie auf dem Rettungsdienst, ich drücke die, weiß gar nicht, was das für eine Nummer ist, ich drücke mich aus und dann melde ich mich wieder, wenn ich wieder einsatzfähig bin. Wir sind ja permanent einsatzfähig und umso wichtiger ist es eben, in diesen Situationen einfach da zu sein, also Präsenz zu zeigen und die Hände auszustrecken und zu sagen, wenn das jetzt bei dir nicht mehr geht, dann nehme ich dich an der Hand und ich nehme dich jetzt da raus und ich mache jetzt deine Arbeit. Oder wenn du nicht nach Hause gehen willst, bleibst du hier, du kriegst einen Kaffee, aber du machst jetzt keine Arbeit mehr. Also dass wir einfach, ich habe dann ganz andere Dinge gemacht, die gar nicht meine Aufgabe sind, einfach um zu entlasten, was so um mich herum war. Und ich glaube, das ist diese Awareness oder diese Fürsorge für die anderen, die uns umgeben in unserem Team. Wenn man das schafft, das ein bisschen zu professionalisieren und uns Handwerkszeug an die Hand gibt, dass wir das auch als nicht Psychologen, Psychologinnen, sondern als Medizinerinnen oder Pflegekräfte machen können, dann ist es ganz wunderbar.
Mhm. An der Stelle vielleicht nochmal als Ergänzung. Uns ist es wichtig, ich glaube, wir sprechen jetzt über denselben Vorfall, über die belastende Situation in der Notaufnahme. Der Laden musste weiterlaufen. Was machen wir jetzt? Und da war so die Idee, okay, wir machen einen Raum auf, in dem Emotionen da sein dürfen. Da wurde eine Botschaft übermittelt, die war furchtbar. Wir haben im Vorhinein, da haben Christine und ich wunderbar zusammengearbeitet, haben wir dafür gesorgt, dass der Laden irgendwie weiterläuft und wir das Team, was betroffen war, wir denen einfach Zeit verschafft haben und einen Raum, einen geschützten Raum verschafft haben. Und da war dann auch, wir haben geguckt, was braucht jetzt jeder? Manche haben gesagt, ich würde gerne weiterarbeiten, weil das gibt mir gerade Struktur und hilft mir. Andere waren dann eben so, ja komm, setz dich lieber bei uns in die Orga und trinkst einen Kaffee, du bist bei uns, wir haben dich im Blick, aber wir übernehmen deine Aufgaben. Was mir wichtig ist an der Stelle, es wurde zumindest gewürdigt und ein Raum aufgemacht. Weil hätten wir gesagt, ihr müsst jetzt weiterarbeiten, wir können die Notaufnahme nicht abmelden, wäre hängen geblieben, boah, das ist überhaupt nicht wahrgenommen worden. Und so haben wir einen Raum geschaffen und es war aber allen klar, wir müssen weiterarbeiten. Aber durch dieses Raumschaffen hatte ich den Eindruck, korrigiere mich an der Stelle, dass das einfach anders annehmbar war und dass dann gleich klar war, da gibt es einen Support und ich kann im Zweifel auch sagen, ich kann nicht mehr. Und diese Botschaft war uns ganz wichtig.
Und so wächst natürlich so ein Team auch noch mehr zusammen, was ja für eine Notaufnahme das Beste ist, was passieren kann.
Stimmt. Also wirklich echt nochmal ganz, ganz großes Lob und Bewunderung wirklich, was hier entstanden ist an dem Klinikum. Also wir haben viel ja drumherum auch erfahren, was außer den akuten Belastungssituationen hier noch geschaffen wird für die Mitarbeitenden und wie hier einfach das Augenmerk auf der mentalen Gesundheit und dem Erhalt vor allem gelegt wird. Habt ihr noch irgendwas, was ihr anbringen wollt? Ich glaube, sonst würden wir langsam auf die Zielgerade einbiegen.
Ich hätte noch einen Punkt, weil ich auch immer wieder gefragt werde, was sind so die Erfolgsfaktoren? Das gibt es auch gute Evidenz beim betrieblichen Gesundheitsmanagement. Was sind Erfolgsfaktoren, dass solche Strukturen funktionieren? Da ist ganz klar, und das kann ich auch nicht zu wenig sagen, eine Geschäftsführung, die das unterstützt. Weil am Ende haben die gesagt, okay, mach das. Die brauchen wir. Wir brauchen das Management, was es unterstützt. Aber wir brauchen vor allem ein Team, was es will. Und das haben wir hier im Haus einfach erlebt, dass die Menschen, die wir angesprochen haben, sofort gesagt haben, hey, ich bin dabei und dieses Team macht ja die Arbeit. Das Management ermöglicht es, die eigentliche Arbeit macht das Team. Und das ist für uns der Erfolgsfaktor, dass wir alle an einem Strang ziehen und uns als Team verstehen, jeder in seiner Funktion, jeder in seiner Rolle. Und wir am Ende auch mal zusammen weinen oder auch mal sagen, okay, boah, das war jetzt auch für uns Profis auch echt eine Herausforderung. Und auch das darf sein. Und ich glaube, diese Offenheit unter uns, das ist der treibende Faktor.
Sehr, sehr schön. Dann vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Es hat wirklich großen Spaß gemacht und wir haben tolle Sachen noch in Erfahrung bringen können. Und alles, alles Gute dann weiterhin.
Dankeschön.
Dankeschön.
Vielen, vielen Dank für das tolle Interview. Liebe Frau Dr. Hieders und Frau Schwärzel, wer es rausgehört hat, die hört am Anfang gesiezt, dann geduzt. Wir hatten es eigentlich auf du geeinigt. Also liebe Lotte und
Christine.
Vielen Dank fürs Mitmachen. Das war wirklich super. Julia, danke auch fürs Vermitteln von dem Interview. Du hast dich ja da federführend gekümmert. Und jetzt wollen wir wie immer natürlich nochmal ein paar Verbesserungsvorschläge und Take-Home-Messages mitnehmen für euch da draußen. Und zwar ist ja das Wichtigste von allem, und das haben wir auch selber in langjähriger Krankenhaus- und ja auch notfallmäßiger oder notfallmedizinischer Versorgung von der Julia gesehen. Ihr müsst aufeinander Acht geben. Ihr guckt, wenn ihr was merkt, dem geht es nicht gut oder die verhält sich nicht so wie normal, sprecht es an, macht die Tür auf. Die Leute können das Angebot dann mit euch ins Gespräch zu kommen auch wahrnehmen. Fragt nach, habt ein offenes Ohr und ich kann euch nur aus eigener Erfahrung sagen, ich weiß gar nicht, ob ich es mal in der Folge erzählt habe, von einer Reanimation aus bei mir aus dem Krankenhaus, wo ich danach mit einer Pflegekraft die nochmal beiseite genommen habe und auch in der Frühbesprechung dann von der Abteilung, wo das passiert ist, gesagt habe, hier, schaut auf die Pflegekraft, denen geht es nicht gut und so weiter. Mit der ich da danach sogar nochmal telefoniert habe, um die versucht habe, ein bisschen, ja, einfach in den Austausch zu kommen. Ich habe jetzt nichts groß gemacht, aber einfach mit ihr geredet. Und es ist einfach wichtig, weil wir arbeiten einfach in einem Bereich, wo es immer wieder Extremsituationen gibt. Die sind nicht vermeidbar und die belasten uns alle, egal ob wir es wollen oder nicht. Und sekundär natürlich, Julia hat es schon fast wieder auf die Hausaufgabenliste geschrieben.
Vielleicht auch mal einen Mental Health First Aid Kurs selbst besuchen.
Klar, wir machen den Kurs und dann noch den Letzte-Hilfe-Kurs.
Ja. Nee, aber auch nochmal von mir im Ernst.
Ja, auf jeden Fall.
Einfach mal die Hand ausstrecken und einfach mal nachfragen. Also ich war, wie gesagt, ich habe es ja im Interview kurz angeschnitten, selber auch jetzt vor gar nicht so langer Zeit mal in der Situation, obwohl ich, glaube ich, tatsächlich genau dieses Second-Victim-Phänomen bei mir gefunden habe. Ne? Also da ging es mir wirklich eine Woche auch echt richtig, richtig schlecht. Und da kann ich nur sagen, wenn man mal nachfragt und einfach mal fragt, wie geht's dir? Und willst du drüber reden? Also nicht, dass man mal drüber reden will, aber einfach, dass jemand sich oder dass man das Gefühl hat, dass sich jemand um dich kümmert, es bringt so viel. Extrem. Wirklich. Also das unterschätzt man enorm. Oder auch tatsächlich nochmal, wie wir es ja im Interview gehört haben, ne? Sich nochmal mit allen Beteiligten treffen, mal über seine Gefühle auch einfach zu reden und es einfach zuzulassen. Ich glaube, wir sind ja leider alle auch immer in dieser Berufsgruppe, wo man doch immer zeigen will, wie stark man ist, aber es ist auch manchmal einfach okay, schwach zu sein. Und das macht einen umso stärker.
Ist so. Und es baut ja auch Teams auf und so, wie wir es gehört haben. Und das glaube ich auch, da bin ich mir sicher, dass es einfach verbindet, solche Momente verbinden. Und wenn man die auch noch gut zusammen bewältigen kann, umso besser. Was wir jetzt noch bewältigen müssen, ist das:
Lebe glücklich, lebe froh. Jetzt kommt das AMS-Outro.
Zum Abschluss wollen wir nochmal dem einen oder anderen vielleicht auch ein kleines Schmunzeln aufs Gesicht zaubern. Ich habe mich auf jeden Fall extrem gefreut, als ich mal wieder meine Tour durchs Altenpflegeheim gemacht habe letztens und entdeckt habe, dass Felix und ich es einfach in die Justina-Nachrichten geschafft haben. Wir hatten ja vor ein paar Folgen, weiß ja schon gar nicht mehr, welches war, aber eine Folge mit dem Justina von Kronstetten Pflegeheim gemacht. Oh Gott.
Pflegedienstleiter Hendrik.
Genau, wir hatten vor einiger Zeit ja mit dem Pflegedienstleiter Hendrik eine Folge gemacht über die aktuellen Zustände auch in der Altenpflege. Und tatsächlich hat das Interview ganz guten Anklang gefunden und einen kleinen Artikel über unser Interview veröffentlicht. Hat mich natürlich sehr gefreut, wurde auch von ganz, ganz vielen Bewohnern da noch drauf angesprochen. Ich glaube, die haben die Folge jetzt nicht unbedingt gehört, aber...
Sie sind mit ihren AirPods durch den Flur gerollt und am Rollator. Ja. Mit den AirPods Pro Max, mit den großen Over-Ears, keine Werbung. Gibt doch andere. Wir tragen beide andere Kopfhörer.
So ist es. Auf jeden Fall habe ich mir dann mal eine Ausgabe geschnappt. Es ist wirklich ein tolles Blatt. Also, wow.
Für was haben die da alles Zeit? Die backen, kochen, die haben so ein Hermine Granger Urglas, um da irgendwie alles zu machen.
Der Hammer, ne?
Es gibt hier auch eine Zeitung.
Ja, es gibt ganz, ganz viele Rätsel drin. Aber wofür ich mich natürlich am allermeisten begeistern konnte, es gibt auch eine oder sogar eine Doppelseite über Witze. Und ich glaube, das ist vielleicht auch noch das richtige Outro für das doch etwas schwere Thema heute. Und vielleicht ist ja noch der ein oder andere Lacher dabei.
Vielleicht kann mich die Uhr hier zum Lachen bringen, weil ich kenne die Witze noch nicht.
Ja, ist so. Halt dich fest. Also, ich habe mir 3 Stücke rausgesucht. Felix, was ist ein Keks unterm Baum?
Keine Ahnung.
Ein schattiges Plätzchen. Okay. Oder wie findest du das? Ich bin für die hohe Durchfallquote an der Uni verantwortlich. In Klammern Manfred, 56, Mensakoch.
Sehr gut.
Oder? Mann, ist das heiß. Ich glaube, ich rufe mal die Mafia an. Ich habe gehört, die machen Leute kalt. Also als ich die entdeckt habe, ich habe mich wirklich super amüsiert. Ich fand es so witzig, wirklich.
Ich muss halt immer schon lachen, wenn du so bescheuert guckst. Danach wird so,
lach doch!
Das könnt ihr dann
aber im Video-Podcast ich frage mich wirklich, also das muss echt mal gucken. Ich bin ja schon eine Weile jetzt da, aber das erste Mal, dass ich diese Zeitschrift entdeckt habe, wenn die da wirklich jede Woche eine Doppelseite Witze reinmachen, Hut ab.
Dann ist auf jeden Fall Maximum Respekt. Das war sehr laut.
Ja, Maximum Respekt bekommt auch jeder von euch da draußen, der uns weiterhin supportet. Vielen, vielen Dank auch heute wieder fürs Zuhören. Wenn ihr uns auch noch visuell folgen wollt, dann schaut doch mal auf unserer Instagram-Seite vorbei, ams-podcast. Wenn ihr noch weitere Verbesserungsvorschläge habt oder Anregungen für andere Folgenthemen, dann schreibt uns auch gerne entweder dort oder eine E-Mail an aufmessersschneidepodcast@gmail.com. Vergesst nicht zu liken. Wie gesagt, ihr erhöht auch unsere Reichweite mit jedem Sternchen, das ihr für uns da lasst. Und dann würde ich sagen, hören wir uns
wieder am 23.10. mit einem spannenden neuen Thema. Auch da wird es wahrscheinlich wieder ein Interview geben. Und
ja,
wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid.
Juhu.
Tschüss.